Ich lade euch ein, jetzt eure Bibeln zu nehmen und mit mir noch einmal Römer Kapitel 8 aufzuschlagen. Wir werden die Verse 3 und 4 noch einmal studieren. Eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, als ich mich aufgemacht habe, um zu wandern, immer wenn ich es in der Eile getan habe, dann habe ich die besten Dinge verpasst. Deswegen sind wir letzte Woche viel zu schnell hier drüber gegangen. Und ich möchte noch da zurückkommen, weil es das Wort Gottes ist. Und es ist tief genug, dass ein Elefant drin baden kann, aber auch seicht genug, dass Kinder drin spielen können. Deswegen kommen wir jetzt nochmal zu Versen 3 und 4 zurück. Wir werden das Wunder des Kreuzes von Jesus Christus studieren. Die Liebe und Gerechtigkeit, die dort dargestellt werden, ganz klar und deutlich. Römer Kapitel 8, Vers 3, hört das Lesen von Gottes heiligem und unfehlbaren und inspirierten Wort. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Mehr soll es begehrt werden als Gold und feines Gold, und süßer ist es als Honig und das Tropfen von dem Bienenstock. Lasst uns zusammen beten. Herr im Himmel, wir können nichts vor dir verbergen. O Herr, du kennst die Boshaftigkeit unseres Herzens, du kennst unser entfernt sein von unseren Gedanken von dir. Du kennst unsere tiefsten und wichtigsten Bedürfnisse, und du hast für alle diese Bedürfnisse hast du dich gekümmert. Dafür gibst du in deinem Sohn Jesus Christus. Herr, wenn wir jetzt noch einmal zu deinem Wort kommen, wenn wir nochmal auf bekannten Grund zurückgehen, dann bitten wir und flehen dich an, dass du uns geistliches Verständnis gibst, dass wir das Kreuz sehen können, dass wir einen kleinen Blick werfen können auf die wunderbare Größe, mit der du es siehst. Wir bitten dich um Hilfe, verteidige uns, bewahre uns vor den Angriffen Satans, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Bewahre uns vor Ablenkungen des Fleisches. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Denn also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das war Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Wie kann das wahr sein? Du und ich, als wenn wir jetzt das Buch der Römer studiert haben und wenn wir uns selbst kennen, dann wissen wir eine Wahrheit, eine Wahrheit darüber, wer wir sind vor dem Herrn der Herrlichkeit. Wir wissen, dass wir durch und durch Sünder sind, dass wir das Gesetz Gottes gebrochen haben in seinem Buchstaben und auch in seinem Geist, dass wir Gott nicht nur einmal angegriffen haben, sondern oft. Wenn ihr so seid wie ich, wenn ihr einen biblischen Moment der Erkenntnis habt, dann erinnert ihr euch oder merkt ihr sicherlich immer wieder dran, dass ihr mehr Sünden vergessen habt zu bekennen, als ihr je bekannt habt. Wie kann es keine Verdammnis mehr geben? Wie kann es sein, dass Jesus der Christus sterben konnte und dass das den Zorn Gottes wegnehmen konnte, all die Strafe, die meine Sünde verdient hat. Wie kann das sein? Und in diesen zwei Versen nimmt uns Paulus heute Morgen und versucht für uns zu identifizieren die wunderbare Größe der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit, die sich treffen in seinem heiligen Sohn, durchstochen und gekreuzigt und verflucht am Kreuz. Die zwei Dinge, die ich möchte, dass wir sie heute Morgen studieren, dass wir darüber nachdenken, sind Vers 3a, in dem ersten Teil des Verses von 3, ist das große Bedürfnis. Das große Bedürfnis. Und dann der zweite Teil von Vers 3, 3b und auch Vers 4 ist das Geschenk des Erlösers. Das Geschenk des Erlösers. Oder das Erlösergeschenk. Das Geschenk eines Erlösers. Also lasst uns in Vers 3 anfangen. Das Wunder, das Paulus uns erklärt, dass wir nicht mehr verdammt sind. Denn das tat Gott, das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Also Gott tat, was wir nicht tun konnten, weil wir durchs Fleisch kraftlos waren. Oder das Gesetz nicht tun konnte. Gott hat das getan, was wir nicht tun konnten durch das Gesetz. Wir haben etwas, das Paulus sagt, was es wenn ihr mir folgt, wenn ihr heute Morgen mir folgt und ein guter Bibelleser seid, ich denke, dass ihr es seid, dann fragt ihr euch bestimmt, was ist es, dass das Gesetz nicht tun konnte? Und dann fragt ihr euch vielleicht auch das Gegenteil. Wenn ihr wissen wollt, was das Gesetz nicht tun kann, dann wäre es ja auch gut zu wissen, was das Gesetz tun kann und für den Christen tut. Denn in dem Schatten davon können wir vielleicht auch besser sehen, wer wir sind und was der Herr für uns getan hat. Also, was kann das Gesetz tun im Leben eines Christen? Es gibt eine Sache, die ganz klar ist, dass Paulus uns schon gesagt hat. Es ist, dass das Gesetz uns unsere Sündhaftigkeit zeigt. Denn ich würde nicht die Sünde kennen, wenn es nicht durch das Gesetz wäre, hat Paulus gesagt. Ich würde das Sünde nicht kennen, wenn es nicht das Gesetz gäbe. Wie funktioniert das? Das Gesetz stellt uns den Charakter Gottes vor in 10 ausdrucksstarken Punkten. Es ist wie ein Spiegel, der das Licht Gottes ein bisschen auf uns zurückwirft, dass wir so eine Art Reflexion darin sehen können. Selbst wenn ihr das Gesetz gut kennt und immer wieder durchgeht, dann, wenn ihr durch die 10 Gebote geht, dann werdet ihr feststellen, oh, immer und immer wieder habe ich dieses und jenes gebrochen. Ich habe es gebrochen in seinem Buchstaben und in seinem Geist. Wenn ihr euch damit konfrontiert, dann werdet ihr feststellen, ihr habt es nicht nur einmal gemacht, sondern zweimal, viermal, 15-mal oder eigentlich unzählig oft. Und das Gesetz zeigt uns deswegen unsere Sündhaftigkeit. Das ist einer von diesen fürchterlichen Nutzen des Gesetzes, weil es uns nicht bestätigt. Es bestätigt nicht mich oder diese Welt. Es tut genau das, was unsere Kultur sagt, was wir nicht sein sollten. Es ist intolerant gegenüber dir und gegenüber allen. Es sagt dir 15.000 Dinge, die falsch mit dir sind. Und jetzt sagst du vielleicht, Pastor, das hört sich so negativ an und dafür bin ich nicht in die Kirche gekommen heute Morgen. Ich zeige nicht nur auf dich, sondern ich zeige auch auf mich, ihr Freunde. Es ist die Realität dessen, was das Gesetz tut. Es zeigt uns, dir und mir und jedem einzigen menschlichen Leben auf dieser Welt, Männern, Frauen, Kindern, die Realität unserer Sündhaftigkeit in der Heiligkeit, in der Realität der Heiligkeit Gottes. Zweitens zeigt es uns Gottes Gerechtigkeit. Es zeigt uns Gottes Gerechtigkeit. Habt ihr je ein Bild dessen, wenn ihr je ein Bild dessen braucht, wie Gott ist, dann findet ihr es in den 10 Geboten. Wirklich. Tiefer, als ihr es je herausfinden könntet, wenn ihr ein menschliches Bild malen würdet. Gott hat keinen Körper wie ein Mensch. Er ist unendlich. Er ist ewig. Er ist unveränderlich. Er ist Gerechtigkeit, Heiligkeit, Weisheit. Wir wissen das alles im Geistlichen. Er ist heilig durch und durch. Er zeigt sich so auch seinem Volk. Und er tut die Dinge, die ihm gefallen für unser Leben. Wenn das Gesetz zeigt, hält Gott hoch, wer er ist. Und es zeigt uns, dass Gott heilig ist. Er hat nicht einen einzigen Flecken von Sünde in sich selbst. Er ist durch und durch liebend und heilig. Und er ist perfekt in ihm. Es gibt nichts in ihm, was falsch ist. Er wendet sich nicht zur Rechten oder zur Linken. Er ist durch und durch treu. Das Gott zeigt uns Gottes Gerechtigkeit. Naja, sagt ihr vielleicht, ja, das hört sich ein bisschen seltsam an. Das ist, wie soll uns das Gesetz denn Gottes Gerechtigkeit zeigen? Wir können doch auf dich und auf mich schauen und da können wir ganz viel draus ablesen. Ich kann sehen, dass ihr sehr gute Dinge tut. Ihr könnt mich sehen, wie wir Dinge tun. Wir können eine Suppenküche machen. Wir können in der Sub-Sahara uns um irgendwelche Armen kümmern oder in den Slums dieser Welt. Und doch in unseren Herzen, nach dem, was wir Begierde danach haben, wo wir uns dran erfreuen, das kann aber durch und durch böse sein. Ich kann diese Dinge tun, den Hungrigen Essen geben, nicht aus einem Bedürfnis danach, Gott zu ehren, sondern dass Menschen mich verehren, dass Menschen auf mich schauen und sagen, du bist sehr gut, das hast du toll gemacht, du bist eine exzellente Person. Es ist der Charakter des Herzens, der Charakter unserer Emotionen, die zeigen, den wahren Charakter einer Person zeigen. Das Gesetz Gottes tut genau das. Für die Person, der Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott wird dadurch gezeigt, seine Gerechtigkeit. Die Anbetung, die ihm gebührt, die Rolle zwischen den Kreaturen und Gott, wie sie ihn anbeten sollen und auch wie die Kreaturen miteinander umgehen sollen. Es gibt zwei Teile des Gesetzes. Die 4 ersten Gebote, dass wir es keinen anderen Gott gibt, dass wir keine Bilder machen sollen, dass wir seinen Namen nicht zu Unnützen aussprechen sollen, dass wir den Sabbat heiligen sollen. Alle diese Dinge, die wir tun sollen, im Verhältnis halten zu Gott. Und die anderen 6, wie wir miteinander umgehen sollen und wie wir wie du und ich miteinander umgehen sollen. Das Gesetz zeigt uns die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Und als drittes können wir sagen, das Gesetz lehrt uns, wie wir leben sollen. Gott gibt uns 10 spezifische Regeln gegeben. Er will, dass wir sie tun, damit wir wissen, wie wir leben sollen. Und wenn wir diese Dinge tun, dann wissen wir, dass wir ihn ein Leben führen, das ihn verehrt, das an dem er sich erfreut. Das ist sehr einfach. Das Gesetz ist wie ein Lehrer, wie ein Schulmeister. Es zeigt uns, woran Gott sich erfreut, und es lehrt uns, auch das zu tun oder daran Gefallen zu finden, woran Gott gefallen hat. Aber es gibt ein Problem. Es gibt kein Problem mit dem Gesetz selbst. Es ist perfekt, wie sein Autor perfekt ist, ohne Zweifel. Es ist Teil seines heiligen und unfehlbaren Wortes, deswegen ist es heilig und perfekt. Aber du und ich haben ein Problem, und das Problem ist die Sünde. Du und ich haben das Gesetz gebrochen. Wir haben es in unserer sündigen Natur gebrochen, von der Sekunde, in die wir geboren sind, bis am Ende unseres Lebens. Wenn wir nicht eine einzige Sache falsch gemacht würden, keinen einzigen falschen Gedanken gemacht hätten, dann wären wir schuldig an dem Gesetz Gottes in Adam. Das ist der erste Teil unseres Sündenproblems. Wenn wir nicht eine einzige Sache tun würden mit unseren Händen, mit unseren Zungen, mit unseren Gedanken, dann wären wir trotzdem im sündigen Fleisch geboren, in dem wir empfangen sind. Und da sagt ihr jetzt, das ist aber nicht zu viel Freude, das macht ja gar keinen Spaß. Das Problem ist aber viel größer. Das Problem ist nämlich, dass wir auch wirklich selbst sündigen, dass wir Gedanken gegen Gott gedacht haben, dass wir Sachen gegen Gott gesagt haben oder gedacht haben, dass wir seinen Namen zu falschen benutzt haben. Wir haben Götzen nach unserem eigenen Bild oder nach anderen Bildern gemacht. Wir haben in jede Art und Weise vor Gott gesündigt und auch gegen andere Menschen. Ich habe gegen dich gesündigt und ihr gegen mich. Und nicht nur einmal, sondern unendlich oft haben wir das getan. Nur Gott kann das zählen, was wir alles getan haben. Habt ihr je etwas gesagt, wie der Apostel Paulus, dass ihr sagt, ich verstehe meine eigenen Handlungen nicht? Ihr sagt, ich habe gesündigt und ich habe gewusst, dass es Sünde war und ich habe es trotzdem getan. Ich weiß zwar, dass es Sünde ist und ich verstehe überhaupt nicht, wieso ich sowas tun sollte und wie ich es mir überhaupt tun könnte, dass ich weiß, dass ich Gott angreife und es trotzdem tue. Habt ihr es schon mal getan? Ich habe es getan schon. Paul hat es auch getan, Paulus. In Kapitel 7 sagt er das. Wir verstehen unsere Sünde nicht. Manchmal denken wir drüber nach und denken über Herz nach. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sagen wir, oh, was habe ich denn für fürchterliche Dinge getan? Diese Annahmen meines Herzens, die ich da habe, die werden mir offenbart. Oh, was ist das für ein Schmerz zu wissen, dass selbst wenn ich einen anderen Bruder oder eine Schwester angegriffen habe, einen Mann oder eine Frau oder ein Kind, dass diese Dinge, die ich gegen sie getan habe, die auf ihrem Fleisch gelandet sind, dass selbst die Dinge, dass ich sie gegen das Bild Gottes getan habe und gegen ihn, das ist ein Herz, das ablehnt, was Gott möchte, das rebellisch ist gegen den heiligen Gott, der alle Dinge und alle Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Wir haben ein echtes Problem, wenn wir zu dem Gesetz kommen. Und das ist, dass durch die Sünde haben wir es gebrochen. Wir sind schuldig geworden daran. Wir haben in jeder Weise sind wir ein Volk geworden, das in sich selbst Strafe verdient, weil wir ihn angegriffen haben und die Beziehung, die wir zu ihm haben, dadurch zerstört haben. Wir kommen stattdessen zu einer Beziehung der Rebellion und Trennung und Feindschaft gegenüber Gott. Das ist unser Problem. Das Gesetz kann was nicht für uns tun. Es kann nicht mit der Realität, die Realität, dass wir es gebrochen haben, kann es nicht beseitigen. Gott kann uns sagen, dass Gott heilig ist. Es kann uns sagen, dass wir Sünder sind. Es kann uns sagen, dass wir so leben sollten für den Herrn. Aber es kann nicht sagen, ich bin dein Retter. Und Freunde, das ist das, was wir brauchen. Was ist das Gesetz? Was tut es gegenüber dem Sünder? Es ist ziemlich einfach. Es steht da wie ein Zeichen, wie ein Urteil. Und es bezeugt mit der Stimme eines Herolds unsere Schuldigkeit. Und dass wir es verdienen, für immer bestraft zu werden. Es steht da wie ein Mund, der Sünder verurteilt. Ja, ihr habt 5-mal, 10-mal, 15.000-mal gesündigt. und es gibt keinen Weg zurück. Das Gesetz kann es nicht tun. Es kann uns nicht helfen. Warum? Weil das Gesetz gerecht ist. Eine Sünde ist genug, um uns für alle Ewigkeit zu bestrafen. Und niemand von uns kann behaupten, er habe nur eine. Es ist ein echtes Problem. Es ist nichts falsch mit dem Gesetz, aber es ist etwas falsch mit uns. Und deswegen, Freunde, möchte ich euch die Frage stellen. Seht ihr eure große Bedürftigkeit vor Gott? Seht ihr, dass du und ich, dass wir einen Retter brauchen, der uns vor Gottes gerechter Strafe rettet? Wir brauchen jemand, der uns versöhnt mit Gott. Das ist unser Bedürfnis. Wir brauchen jemand, der kommt, dass jemand kommt und die Gerechtigkeit Gottes auf sich nimmt an unserer Stelle. Das ist unsere große Notwendigkeit. Das ist meine große Bedürftigkeit. Und das ist die Sache, die das Gesetz, kraftlos geworden durch das Fleisch, niemals tun konnte. Es konnte nicht an unserer Stelle sterben, das Gesetz. Aber es wird das Todesurteil über dich aussprechen und wird es immer weiter tun. Etwas, das ich euch vor euch halten möchte, das wir sehen müssen, ist, dass unser Leben nicht vor Gott gelebt werden auf dieselbe Art, wie andere Weltreligionen es uns lehren. Es ist so wichtig, wenn wir über das Gesetz reden, über die Heiligkeit Gottes, über die Gerechtigkeit Gottes, über das Kreuz von Jesus Christus. Kennt ihr diese Wagen, wo ihr sie ausgleichen wollt, also was auf das gleiche Gewicht ist, damit sie gleich sind? Auf unseren Märkten gibt es diese Wagen nicht mehr. Sie sind alle nur noch schlau und sagen dir direkt das Gewicht. Aber stellt euch so eine Waage vor. Und deswegen lehren uns die Religionen oft, wir haben gesündigt, ja, und dann müssen wir einfach mehr Gutes tun, damit das wieder das aufwiegt, was wir an Schlechtes getan haben. So geht die Gerechtigkeit Gottes nicht. Das ist auch nicht, wie das Kreuz ist. Kein bisschen. Das Kreuz ist nicht nur Jesus, der heiliger ist, als ihr jemals unheilig wart. Das Kreuz von Jesus ist der Gottesmensch, das die Strafe auf sich gelegt bekommen, die ihr verdient habt. Es ist er, seine Hände werden durchbohrt, physikalisch Zeichen des göttlichen Zornes. Du und ich, wir brauchen einen, der kommt, nicht nur um unsere Sünden zu vergeben oder zu vergessen, sondern wir brauchen jemanden, der kommt und die Strafe und das Leiden auf sich zu nehmen, die wir verdient haben. Wir brauchen einen leidenden Retter. Wir brauchen einen Herr, der zum Tod gebracht wird. Das ist dein Bedürfnis und das ist auch mein Bedürfnis. Und das ist das, was das Gesetz, geschwächt durch das Fleisch, nicht liefern kann, weder für dich noch für mich. Zweiter Teil von Vers 3 und Vers 4 haben wir das Erlösergeschenk. Das Geschenk eines Erlösers. Schaut mit mir. Gott hat getan, was das Gesetz durch das Kraftfleisch losgeworden unmöglich war. Wie? Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Lasst uns darauf für einen Moment schauen. Die gute Nachricht dieses Verses ist, dass Gott unser tiefes Bedürfnis sieht. Er erkennt es. Es ist nichts vor Gott verborgen. Er kennt die Tiefe unseres Herzens viel tiefer, als wir es tun. Er ist viel ehrlicher über uns selbst, als wir es sind. Und er hat einen für uns gegeben. Und das ist das, was dieser Vers uns lehrt. Wie hat Gott deine Rettung geschafft? Wie ist es, dass es keine Verdammnis gibt für dich und für mich und für unsere Sünden? Es ist dadurch, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Es ist dadurch, dass er seinen eigenen Sohn gesendet hat, der nicht in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war. Doch der in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war und für die Sünde gesendet wurde. In Vers 3 hier hört ihr das Echo von einem anderen, sehr bekannten Vers. Ne? Ihr sollt dadurch Johannes 3, Vers 16 hören. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der erste Teil dieses Abschnittes von Vers 3 schreit zur Liebe Gottes für dich und für mich. Es ist am Ende von dem, wo das Gesetz nichts für uns tun kann, wo dieser Terror, das es uns zeigt, weil unsere Sündhaftigkeit und das Gericht, das unsere Seele verdient hat. Und er zeigt es uns in ganzer Ehrlichkeit. Und er liebt dich in all diesem. Und in dieser Mitte, in dem tiefsten Schlechtigkeit und Dunkelheit deines Herzens, schenkt er seinen Sohn, sendet er seinen Sohn, er liebt dich in seinem Sohn. Das ist das, was du hier im Vers 3 gelehrt wirst. Dadurch, dass er seinen eigenen Sohn sendet. Macht keinen Fehler, dass ihr nicht versteht, wovon wir reden. Wir reden hier von dem ewigen Sohn, Jesus Christus, der durch den alle Dinge geschaffen wurden, der zur Rechten des Vaters saß, durch den nichts geschaffen wurde, was nicht durch ihn geschaffen wurde, der vom Vater gekannt war und der schon immer Preis gesungen hat seinem Vater und der für immer verherrlicht wurde mit dem Vater und dem Geist. Das ist der, der sich selbst gegeben hat, ganz dem Vater und der von dem Vater verehrt wurde für jeden Tag der Ewigkeit. Das ist er, der es ist. Und er hat ihn in das Fleisch der Sünde gesteckt. Was sagt uns das? Ich habe das in den letzten Wochen schon angedeutet. Er hat ihn in der Gleichheit unseres Körpers gesendet, aber nicht in unsere Sünde. Er war in allem uns gleich, außer in der Sünde. Er kam als Gott in Fleisch verpackt, der Gottesmann und doch im Fleisch. Und was hat Gott mit ihm gemacht? Diesen gekrönten, wunderbaren Schöpfer, diesen einen Mann. Für die Sünde hat er die Sünde in seinem Fleisch verdammt. Pastor, ich habe es jetzt kapiert, was sozusagen die Zusammenfassung ist. Aber warum ist es so besonders, Pastor? Eine von unseren Sünden würde das ewige Gericht an uns verdienen. Und ich habe so viel mehr gemacht. Unendlich mehr. Zumindest nach meinem eigenen Gedanken. So viel mehr, als ich wahrnehmen kann. Aber in Christus gibt es keine Sünde. Wenn Gott mich zur Sünde bringen würde, für eine Sünde, dann wäre er absolut gerecht. Wenn er seine Strafe über mich ausstießen würde, für die vielen Sünden, die ich getan habe, dann wäre eine Sünde gesühnt, aber der Rest, da müsste er ja weitermachen, weil sie noch nicht gesühnt werden können. Aber Pastor, weißt du doch nicht, dass der Gott deine Sünden vergibt und einfach den Rest deiner Sünden vergisst? Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr jemanden Schuld habt. Und er jetzt sagt, ja, ich weiß, dass du nicht genug Geld hast, um all deine Schuld zu bezahlen bei mir. Wenn du vielleicht das bezahlst, dann vergesse ich den Rest, dann vergebe ich dir dafür, dann nehme ich all diese Schulden, die du bei mir hast, und dann werde ich es zurückstellen. dann ist es kein Problem, dann musst du nur ein Stück bezahlen. Wie komfortabel bist du damit? Wie gefällt dir das? Wärst du nicht dann so wie ich? Ich weiß nicht, ich würde lieber alles bezahlen und alles bezahlen, damit ich in 6 Monaten, in einem Jahr, in 20 Jahren, dass ich dann irgendwie eine Rechnung finde in meinem Postkasten mit Strafe, die ich jetzt bezahlen muss, und Zinsen, die ich bezahlen muss für die ganze Schulden, die ich bei dir habe. Ich würde das alles gern bezahlen und würde das alles abtun, damit ich frei bin. Und wenn du einen Gott hast, bei dem du so eine große Schuld hast, dann bist du da für immer drin gefangen. Was wir jetzt hier aber gesagt bekommen in Vers 3 und 4, ist, dass durch das Unschuldige, Heilige, die heilige Person, Jesus Christus, Gottes eigener Sohn, dass Gott durch ihn komplett bis zum größten Ausmaß unsere Sünde in seinem Fleisch verurteilte. Er hat alles auf sich genommen. Wie kann es keine Verdammnis mehr geben für die, die in Christus Jesus sind? Die Antwort ist, Jesus wurde verurteilt für dich, für alles, was du getan hast in deinem ganzen Leben, für deine Erbsünde und auch für alles, was du in deiner Sünde tun wirst. Warum ist Gott nicht ärgerlich auf dich? Warum ist kein Zorn mehr für dich? Weil er all seinen Zorn auf seinen Sohn gelegt hat, weil er in ihm die ganze Strafe genommen hat. Warum hat er es getan? Weil es gerecht war. Es ist, weil es gerecht war. Es war verdient. Es ist heilig, so bestraft zu werden. Und wir werden in einer Passage der Schrift wird uns gelehrt, dass er die Sünde bestraft hat in dem Fleisch seines Sohnes. Preis sei Gott. Das ist der einzige Weg, dass es dadurch jetzt keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind, weil alle unsere Sünden auf ihm an ihm bestraft wurden und auf ihm lagen und er am Kreuz dafür bezahlt hat. Es ist deswegen, weil Gott für uns geliebt hat. Am Kreuz hat er seinen Sohn den aus Liebe für dich gegeben und er hat alle seine Sünden an ihm bestraft. Seht ihr das Kreuz? Seht ihr einen kleinen Blick davon? Es ist nicht nur so ein armes Symbol eines vergesslichen Gottes, sondern es ist die wunderbare, herrliche Zeichen oder Sichtbarmachung der Gerechtigkeit Gottes für dich. Wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 4. Nicht nur, dass er die Sünde im Fleisch verurteilt, sondern damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns. Was haben wir gerade gesagt, wo ich so ein bisschen vorgepredigt habe über das, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn das Gesetz fordert, die Rechtsforderung des Gesetzes ist, dass es Strafe verdient. Und in Christus ist diese Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt, ist diese Strafe erfüllt. Unser Herr ist gerecht und gut, heilig und gut. Nicht nur das. Er hat nicht nur mit unserer Sünde, ist nicht nur um unsere Sünde, hat er sich gekümmert. Er hat nicht nur für uns an unserer Stelle gelitten, sondern es war ein wunderbarer Austausch. Jeder Christ, der je schon Evangelium gehört hat, der sollte es neuen, dass er am Kreuz unsere Sünden genommen hat und dass er am Kreuz seine Gerechtigkeit, seine Gehorsam uns gegeben hat. All das, sein Einhalten des Gesetzes wurde unseres. Deswegen gibt es dort einen zweifachen Nutzen dieses Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wie können wir als Christen das Gesetz einhalten? Es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können die Sünde zum Tod bringen. Aber es ist nur dadurch, dass all das, was wir die Gerechtigkeit, die wir haben, die haben wir nur in der Gerechtigkeit von Jesus und in seinem Gehorsam, die er uns gegeben hat. In Jesaja 53, Vers 10 betrachtet es und sagt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es war Gottes Wille, dass all dies geschieht. Es war sein Werk, sein Plan, seine Rettung für uns. Sein Plan, dass das, was das Gesetz nicht tun könnte, dass er das in seinem Sohn getan hat, damit es in unseren Ohren klingelt, dass es deswegen keine Verdammnis mehr gibt für dich und für mich, wenn wir an Jesus Christus glauben und mit ihm vereinigt sind. Darf ich euch fragen, Freunde? Habt ihr Christus angezogen? Oder habt ihr Angst vor Gott? Bist du sicher über deine Rettung? Oder bist du überwältigt und terrorisiert von deiner Sündhaftigkeit, von der Sünde, die dir vor dir Augen steht? Oder glaubst du diesem Werk, das Jesus für dich getan hat? Es gibt ein Ding und nur eines, das notwendig ist für den Glauben an Christus. Und das ist, dass Christus für uns gestorben ist und sich selbst gegeben hat als Gerechtigkeit für uns. Hast du Glauben an Jesus Christus? Ich rufe dich auf dazu. Und Christen, ich rufe euch auf, ich befehle euch zu jubeln über dieses wunderbare Geschenk eines Retters. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir und preisen dich für Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn, der gekommen ist in unserer Form, in unserem, so wie im Leib, der aber gelebt hat ohne Sünde und der all deine Strafe und deinen Zorn und Ärger auf sich genommen hat, der gelitten hat an unserer Stelle, unsere Sünden auf sich genommen hat, der an unserer Stelle am Kreuz hing, der unsere Leiden trug und auf sich genommen hat. Wir danken dir für Jesus, den Retter von Sündern, Jesus, das Lamm Gottes, Jesus, den Heiland, Jesus, den Prophetenkönig und Priester. Vater, wir bitten dich, dass du in uns arbeitest. Hilf uns, ein Volk zu sein, die Sünde hassen und den Herrn lieben. Hilf uns, ein Volk zu sein, die neue Herzen haben und neue Augen haben, neue Ohren und neue Gedanken, neue erneuerten Geist, um zu leben wie Jesus Christus. Wir beten all dies im heiligen Namen von Jesus. Amen.